Perfekt. Jochen, hey, gefällt mir, dass wir es schaffen. Die Vorstellung überlasse ich dann dir. Jochen, du bist ja grundsätzlich berufstätig, du arbeitest Vollzeit, aber wir wollen heute eigentlich über das reden, was uns beiden am meisten taugt, unsere große Leidenschaft, nämlich das Radeln. Vielleicht zu Beginn magst du dir einfach mal kurz vorstellen, wer bist du?
Ja, ich bin der Jochen Gerger, bin jetzt 37 Jahre alt, habe vor 3,5 Jahren mit dem Radfahren angefangen. Hintergedanke war, dass ich das Auto stehen lassen wollte und damit in die Arbeit pendeln mit dem Fahrrad. Und das waren damals am Tag 80 Kilometer. Da bin ich dreimal die Woche gefahren zum Anfang. Habe auch im Winter gestartet, im Februar. Das heißt, da habe ich dann auch gleich gewusst, okay, ich werde es weiter durchziehen. Aus dreimal die Woche ist fünfmal die Woche geworden. Aus Autofahren am Wochenende ist Autoverkauf worden. Und seitdem lebe ich halt autofrei. Und das bin halt ich. Also ich habe sonst auch noch einige Interessen und Hobbys. Aber die stehen jetzt alle hinten an und es zählt eigentlich nur noch das Radfahren.
Wann war das, dass du quasi komplett aufs Rad umgestiegen bist?
Das war nach der ersten Saison Radfahren. Habe ich dann mal gedacht, in Wirklichkeit brauche ich das Auto gar nicht mehr und habe dann das Auto hergeben. Habe da damals zwar noch in Hirn gewohnt, bin dann übersiedelt nach Eggendorf, bin seitdem alleine. Wenn du alleine bist, brauchst du auch kein Auto mehr. Ich habe halt jetzt 3 Fahrräder, 2 Rennräder, ein Lastenrad. Mit dem Lastenrad kann ich auch den Hund transportieren, kann die Einkäufe machen. Pendel auch die meiste Zeit jetzt eigentlich mit dem Lastenrad, weil dann hat man keinen Rucksack mit, man hat keine Tasche mit, man schmeißt einfach alles vorne rein und kann bequem von A nach B fahren. Ist halt ein bisschen langsamer.
Wie viele Kilometer fährst du in die Arbeit?
Ich fahre jeden Tag meine 30 Kilometer pro Strecke, also 60 mindestens, wenn ich keine Umwege fahre. Im Sommer sind es dann meistens 66 bis 70 Kilometer am Tag, wenn ich halt dann auf der Straße unterwegs bin. Im Winter nutze ich mehr den Radweg, weil man doch viel im Dunkeln unterwegs ist, dass man da den Autos ein bisschen aus dem Weg geht. Aber im Sommer, wenn ich schnell unterwegs bin, schaue ich, dass ich es umgekehrt mache, dass ich nicht die Gefahr am Radweg bin, sondern dass ich halt auf der Straße unterwegs bin. Und da habe ich meinen Weg, wo relativ wenig Verkehr ist und das sind dann 33 Kilometer, 34 Kilometer ungefähr pro Strecke. Und das halt wirklich jeden Tag und am Wochenende dann halt die richtigen Radfahrten.
Das heißt, du kommst dann auf wie viele Kilometer durchschnittlich? Ja, wenn du sagst, unter der Woche jeweils 60, sind schon mal 300.
Genau, die Arbeitswoche ist bei mir einmal 4-Tage-Woche, einmal eine 5-Tage-Woche, also im Schnitt 280 Kilometer und dann am Wochenende die richtigen Sachen. Also normalerweise habe ich im Schnitt so 430 bis 500 Kilometer die Woche am Rad. Im Winter ist freilich ein bisschen weniger. Im Winter gehe ich am Wochenende dann laufen. Da schaue ich, dass ich am Wochenende meine 40 Kilometer ungefähr laufe und unter der Woche mit dem Rad fahre.
Das wäre meine nächste Frage. Wie geht es dann im Winter oder wenn es regnet? Wie tust du da? Fährst trotzdem?
Ja, im Winter wird trotzdem gefahren. Ich habe voriges Jahr einen Tag wegen dem Wetter nicht mit dem Rad in die Arbeit fahren können. Da war Blitzeis in der Früh. Da bin ich zu Fuß zum Bahnhof gegangen, bin nach Münchendorf gefahren und von Münchendorf aus dann die 7 Kilometer in die Arbeit rüber geradelt. Einen direkten Weg zu mir in die Arbeit mit den Öffis gibt's eigentlich nicht. Da müsste man zu oft umsteigen, da muss man vorher nach Wien reinfahren, dann wieder aus Wien rausfahren. Das ist einfach zu weit.
Wie wichtig ist dir das, dieses tägliche Pendeln? Oder wie geht's dir, wenn du mal nicht mit dem Rad fahren kannst?
Ja, das tägliche Pendeln ist extrem wichtig. Wie gesagt, ich habe angefangen wegen der Nachhaltigkeit. Das heißt, es spart da schon Ressourcen. Es macht süchtig, das Radfahren. Also es fehlt einem ja was, wenn man es nicht machen kann. Man ist dann einfach nicht ausgeglichen. Ich bin auch oft auf Berufsmessen unterwegs beruflich. Wenn die länger dauern, fahre ich mit dem Firmenwagen manchmal zu Hause und fahre dann in der Früh wieder in die Arbeit mit dem Firmenwagen. Aber damit ich da halbwegs funktioniere, gehe ich halt dann in der Früh 5-6 Kilometer laufen. Als Ersatzdroge.
Ich kenne es von mir, ich wohne jetzt gerade in Mauerbach, also schon in Niederösterreich und jetzt ist mein Radweg doch ein bisschen länger. Pendle ich seit 4 Jahren auch alles mit dem Rad. Und vorher jetzt jeden Tag 20 Kilometer hin, 20 Kilometer retour und habe dann einmal einige Tage mir Auto ausgeborgt gehabt und habe sofort quasi dieses tägliche Radeln wieder vermisst, ja, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin nicht so munter. Also ich wache dadurch einfach auf, mir fällt der Appetit. Ich habe einfach, der Körper ist dann schon so gewohnt, diese Bewegung, wenn du das halt jeden Tag machst und auch wenn es nur minimal ist, wenn es nur ein paar Kilometer sind, dass mir das dann sofort total abgeht, wenn ich das nicht habe, ja.
Ja, verstehe ich. Und man ist viel gestresster, wenn man mit dem Auto fährt. Und man ist halt mit dem Fahrrad, man hat halt dieses Freiheitsgefühl. In einer Welt, wo man sich eh so ein bisschen in Hamsterrad dreht, hat man am Rad am ehesten noch das Gefühl, dass man frei ist. Ne? Man kann halt viel mehr selber entscheiden, als wenn man mit dem Auto fährt. Allein schon, dass man keine Versicherung braucht und kein Kennzeichen drauf hat, ist schon ein geiles Gefühl.
es ist ja lustig, wenn man im Auto fährt irgendwie und man schaut halt so bei den anderen Fenster rein, merkt man einfach schon, die Leute sind einfach genervt und ich bin es ja genauso, weil ich als Radler das überhaupt nicht gewohnt bin, dass ich auf einer Strecke stehe und jetzt aber warten muss, bis der vor mir weiterfährt. Als Radler kannst du halt im Stadtverkehr entweder über den Radweg sowieso durchschummeln, du kannst fast gegen jede Einbahn fahren mittlerweile. Was immer mehr kommt, ist dieses Rechtsabbiegen nach Halt bei Rot, was jetzt nicht super ist. Ja, wie du sagst, also diese Freiheit beim Radeln, das ist einfach mega. Ja. Und es macht so viel einfacher, die Parkplatzsuche etc. Es fällt so viel weg.
Das stimmt. Und wenn man nur kurz wo stehen bleibt, braucht man auch kein Schloss mit. Man braucht eigentlich bei uns fast keine Angst haben, dass da was passiert. Ich nehme nicht einmal den Radcomputer runter vom Fahrrad. Also da ist noch nie was gewesen jetzt in 3,5 Jahren.
Mhm.
Wenn man da zum Bilder kurz reinhupft oder sonst irgendwo reingeht, dann steht alles noch so da, wie es vorher dort gestanden ist.
Mhm. Du ernährst dich, wenn ich richtig informiert bin, komplett vegan. Du trinkst keinen Alkohol?
Genau, ich bin jetzt seit 2 Jahren komplett vegan und Alkohol seit... Ich weiß es nicht mehr genau, das ist das beste Zeichen, aber seit 10 Jahren ungefähr.
Okay. Bei mir sind es jetzt, glaube ich, 5, 6 Jahren. Hat es damals irgendeinen Auslöser gegeben, dass du gesagt hast, du willst nichts mehr trinken?
Ja, absolut. Also ich habe ursprünglich Binnenschiffer gelernt. Das heißt, ich war auf der Donau unterwegs und Berufskrankheit Nummer 1 ist nur noch mal der Alkohol am Schiff. Natürlich waren viele lustige Zeiten dabei, aber man erlebt dann auch viele Sachen, die man vielleicht nicht erleben hätte wollen im Nachhinein oder für die man sich schämt. Das letzte Ereignis hat mir dann dazu gebracht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist aus, jetzt gar kein Alkohol mehr, weil mit nur 4 Spritzer beim Fortgehen oder so, das hat immer nur bedingt lang funktioniert. Das war dann immer 1, 2 Monate gut. Danach war es dann wieder mehr. Ja, man möchte sich selber so eigentlich nicht in Erinnerung haben, wie man da ist, wenn man alkoholisiert ist.
Das kann ich unterstreichen, ja. Und du lebst ja generell auch sehr, du bezeichnest dich ja auch als Minimalist, also du lebst ja sehr, sehr reduziert. Dann ist das Radfahren eigentlich eine logische Verlängerung davon, weil ein Rad ist einfacher zu handeln wie ein Auto. Ja.
Genau, ja. Also für den Alltag ist das Fahrrad das perfekte Fortbewegungsmittel. Mittlerweile habe ich auch das Laufen für mich entdeckt, einfach weil ich sage, das ist noch einmal die Spur einfacher. Da ziehe ich mir die Schuhe an und los geht's. Mhm. Also da braucht man sich ja vorher um gar nichts kümmern und man ist halt auch ein bisschen aus dem Straßenverkehr draußen. Und das Minimalistische, es ist halt schön, wenn man bescheiden ist und wenig Wünsche hat, kann man sich halt leicht auch alle erfüllen. Ne? Mir fällt jetzt nichts ein auf die Schnelle, kein Wunsch, der unerfüllt ist und das mit einem normalen Job. Also von dem her, wenn man bescheiden ist, ist man sicher glücklicher.
Jochen, kennengelernt haben wir uns übers Race Around Niederösterreich, also über einen gemeinsamen Freund, der gesagt hat, du fährst da mit bei dem Rennen und sie bräuchten halt für die Crew nur jemanden. Vielleicht sagen wir kurz, was das Race Around Niederösterreich ist. Das ist ein sogenanntes Ultracycling-Rennen. Also Ultracycling, da geht es ja darum, dass man schnell Rad fährt, aber halt im Gegensatz zum normalen Rennradsport über sehr lange Distanzen. Also wir reden da von 24 Stunden und mehr bis zum Race Across America, das glaube ich 5500 Kilometer lang ist. Und ich habe an der Stelle mit Michi Nussbaumer gesprochen. Der Michi ist Veranstalter des Race Around Austrias und habe ihn gefragt, was für ihn eigentlich die Faszination dieses Ultracycling-Sports ausmacht.
Ja, lieber Philipp, vielen Dank und danke auch, dass ich meinen Senf zu dieser Folge dazugeben darf als Veranstalter des emotionalsten und vielleicht größten Ultraradsport-Rennens Europas. Für mich persönlich macht die Faszination vor allem das aus, dass es vorrangig darum geht, seine eigenen Grenzen auszuloten, seine beste Leistung bringen zu können und zu dürfen, ohne dass es hier ein großes Konkurrenzdenken gibt. Also die Ultraradsportszene ist eine Familie, ist eine kleine Gemeinschaft, die das macht. Es ist keine riesengroße Szene wie bei einem Radmarathon und man kennt sich untereinander. Und es ist meines Erachtens noch sehr, sehr schwierig, hier sich aufgrund der großen Leistungsspannen mit anderen Teilnehmern zu duellieren. Es ist mehr ein Miteinander, was man hier macht. Also keiner ist dem anderen neidig, wenn er eine halbe Stunde schneller ist, sondern ganz im Gegenteil, man gratuliert dem einen oder anderen. Und das ist schon eine ganz große Sache, die meines Erachtens viele, die bei solchen Rennen noch nicht dabei waren, so gar nicht spüren können, beziehungsweise die das gar nicht gewohnt sind. Wenn man das einmal gemacht hat, dann leckt man Lunte. das Spannende ist auch, man kann sich, glaube ich, bei keinem großen anderen Sport so persönlich zerstören und an seine eigenen Grenzen gehen. Also wie ich beim Resound Niederösterreich ins Ziel gekommen bin zum Beispiel, da war ich so fertig, wie wahrscheinlich noch nie gewesen bin in meinem Leben vorher. Das geht aber dann irgendwann wieder weg und dann bleibt die Faszination, was man da gemacht hat. Wie kann man sich verbessern? Es gibt so ganz viele Ansetzungspunkte. Da gibt es die Ernährung, die Aerodynamik, dann gibt es die Technik, da kann man viel mit dem Gewicht noch machen. Natürlich mit dem Training auch, aber da gibt es so viele Ansatzpunkte, wo man selber an sich schrauben kann und das macht es für einen persönlich sehr, sehr spannend, hier bei so einem Rennen dabei zu sein. Und das ist meines Erachtens viel, viel besser, wie wenn man jetzt sich so einem ganz normalen Radmarathon hinstellt. Und was mir persönlich sowieso generell sehr gefällt bei dieser ganzen Geschichte ist, wenn man das Ganze supported macht, dann ist man einfach 24 Stunden lang oder länger oder kürzer, je nachdem, wie lange das Rennen dauert. Man ist irgendwie ja der Chef in der ganzen Geschichte und man hat ein Team mit, das eigentlich nur schaut, damit man schnell Rad fährt. Also das hat man im Camp Training, dass man nichts mitnehmen muss, man muss keine Flasche tragen. Man muss sich keine Jacke einstecken, man muss sich die Ernährung nicht mitnehmen, man muss nicht stehen bleiben, um irgendwie auf Verpflegung zu warten. Und das ist Gefühl wie bei einem Profi-Radrennen. Das macht es auch sehr, sehr besonders. Und auch was diese kürzeren Rennen betrifft, es ist ein sehr, sehr langes Zeitfahren und es macht einfach irrsinnig Spaß, wenn man nach 360 Kilometer oder 10 Stunden absteigt und denkt sich dann, boah, jetzt bin ich schon so weit gekommen in dieser kurzen Zeit. Das hat man sonst einfach nicht. Das hat man weder im Training, das hat man bei anderen Rennen nicht. Das ist einfach ein ganz großartiges Gefühl. Und das macht so insgesamt das Teilnehmersicht, das meiner Sicht auch diese Faszination dieser Rennen aus. Und natürlich auch, dass ganz, ganz viele Leute zuschauen können, das mitverfolgen können, von zu Hause aus mit dabei sein können. Und dass das Ganze natürlich nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht stattfindet. Also das macht den Reiz aus, weil man sich sehr eigentlich schwer vorstellen kann, dass jemand so lange Rad fährt.
Was fasziniert dich an diesem Langstreckenradeln, Ultracycling?
Ja, die Langstreckenrennen, das ist halt so ganz eigene Welt. Man kann es auch Einzelzeitfahren nennen eigentlich, weil es gelten dieselben Regeln, kein Windschatten. Es zählt die Leistung, die man selber bringt. Du erlebst halt an so einem Tag, weil im Normalfall ist Ultracycling eh immer so ungefähr einen Tag lang, mindestens. Da erlebst du halt alles in dieser Zeit. Also von ich will nicht mehr, bis zu, ich kann die Welt niederreißen, ist da halt einfach alles dabei. Und auch die Stärke, die man daraus gewinnt, wenn es einem jetzt nicht so gut geht, wenn man jetzt irgendwelche Probleme kriegt und man fährt weiter, dann hören die Probleme irgendwann auf, es wird wieder besser und das nimmt man dann mit fürs nächste Mal. Und dann weiß man schon, na gut, es wird mal irgendwann schlechter gehen, es geht mir dann wieder besser und das kann man halt auch aufs normale Leben übertragen. Also es geht ja nie nur bergab, ne? Also wenn man sich durch irgendein Tief durchkämpft, weiß man genau, es geht dann auch wieder bergauf nachher. Das macht halt im Kopf stark. Es ist halt einfach geil, wenn man weiß, man muss halt jetzt nur Rad fahren. Ne? Sonst hat man einen Alltag, da muss man sich um Dinge kümmern, man muss in die Arbeit gehen, man muss den Hund machen, man muss die Katz machen, man muss halt schauen, dass alles rennt. Und wenn man jetzt weiß, man fährt bei so einem Event mit, dann weiß man, man braucht jetzt 24 Stunden lang einfach nur Rad fahren. Und das ist halt einfach das Leibendste, ne?
Was machst du, wenn du dann in so einem Tief bist zum Beispiel? Wie gehst du dann im Kopf damit um?
Boah, das ist ganz unterschiedlich. In Wirklichkeit muss man sich vor Augen halten, dass man gerade das macht, was man machen möchte. Und wenn man sich das vor Augen haltet, dann hören die Schmerzen, wenn es gerade sind oder wenn einem schlecht ist, das hört dann einfach mit der Zeit wieder irgendwann auf und dann geht es einem wieder besser. Auf längere Trainingsausfahrten habe ich jetzt heuer ein paar Mal Probleme gehabt mit Sitzbeschwerden, dann verspannst, dann tut da der ganze Rücken weh. Kriegst Kopfschmerzen von den Rückenschmerzen und das geht dann so weiter oder die schlafen die Finger ein. Da habe ich jetzt für mich den Weg gefunden, dass ich sage, okay, es ist ja nicht auf Druck, man kann auch gerne mal stehen bleiben, legt das Fahrrad auf die Seite, legt sich daneben, legt sich in Schatten, macht eine halbe Stunde Pause, macht einen kleinen Powernap und danach steht man meistens frisch wieder auf und startet bei Null einfach wieder weiter. Ne? Und das hilft immer ganz gut.
Welche Rennen bist du schon gefahren? Welche Ultrarennen?
Ja, ich bin jetzt das Resserand Niederösterreich zweimal gefahren. Beim ersten Mal bin ich ausgestiegen bei Kilometer 480, glaube ich. Aber da bin ich auch 300 Kilometer mit ziemlichen Knieschmerzen gefahren und das war mein erstes Ultrarennen. Da bin ich dann so langsam worden, dass wir sich's ausrechnen haben können, dass ich nicht in der Karenzzeit ins Ziel komme. Das heißt, es wäre, egal ob ich ins Ziel kommen wäre oder nicht, ein DNF gewesen. Dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir's bleiben. Das war aber ziemlich hartes Abbrechen. Dann bin ich im Jahr drauf noch einmal das Resserand Niederösterreich gefahren, einfach weil ich es finishen wollte. Das ist mir dann auch Gott sei Dank gelungen. Nicht ganz in der Zeit, die ich wollte, aber auch da kein Ultrarennen ohne irgendwelche kleinen Probleme. In dem Fall war die Vorbereitung ein bisschen schlecht und wir haben zu wenig Gewand oder ich habe zu wenig Gewand mitgehabt für das Ganze. Da hat es dann in der Nacht nur noch 2 Grad gehabt und mit dem bin ich nicht so gut zurechtkommen.
Du hast ziemlich gelitten. Das war ja das, wo ich in der Crew dabei war.
Ja, genau. Du kannst das wahrscheinlich eh bestätigen. Man hat nicht mehr viel verstanden von dem, was ich gesagt habe,
ja.
Weil ich dann schon ziemlich heiser worden bin. Das Glück bei dem Rennen war, dass die Strecke genau bei meiner Wohnung vorbeigegangen ist, bei Kilometer 300. Dort bin ich dann kurz stehen geblieben, bin in die Wohnung gegangen, haben wir mein Wintergewand anzogen, was man ja theoretisch auch mitnehmen hätte können. Und dann sind wir weitergefahren. Da habe ich dann noch 60, 70 Kilometer, ist mir dann noch schlecht gegangen. Und dann ist der Semmering gekommen, da ist dann Gott sei Dank bergauf gegangen, die Strecke und die Form wieder. Und da habe ich mich dann Gott sei Dank wieder ein bisschen zurück ins Leben geholt. Und ab dann war es eigentlich ein Spaß, das Weiterfahren. Weil dann bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich im Vorjahr ausgestiegen bin. Dort waren dann die Probleme fast weg. Und dann sind wir zum letzten Teil der Strecke gekommen, ab Ips und dann ins Ispertal. Und dort war die Strecke einfach wunderschön und einfach nur noch zum Genießen.
Es war lustig zum Sehen, weil du da mit jedem Grad, wo es das mehr geworden ist, wieder auftaut bist. Also in der Früh kann man erinnern, dann war es 5, 6, 7, so. Es ist dann immer ein bisschen wärmer geworden, wenn die Sonne wieder rauskommt. Problem ist, das Rennen ist ja auch schon im Mai. Das ist relativ früh. Das heißt, du hast, die Nacht ist dann ziemlich lang im Vergleich zu Rennen im Sommer, also im Hochsommer. Aber es war sehr inspirierend, wieder mal zu sehen. Das ist immer bei diesen Ultrarennen, wie kaputt die Fahrer und Fahrerinnen dann sind und wie sie dann plötzlich wieder, wie der Motor dann wieder anspringt, ja, und wie dann trotzdem wieder was weitergeht. Ich finde das jedes Mal so einen spannenden Moment, ja. Jetzt glaubst du, der ist jetzt eigentlich schon zum Downhauen, jetzt, das wird nichts mehr. Und irgendwo kommt aber dann doch wieder die Energie und die Motivation her, ja.
Ja, genau, da ist man schon anzählt, aber man steht halt trotzdem noch einmal auf, ja. Eben weil es so früh im Jahr ist, habe ich dann für mich beschlossen, dass das Run einfach nichts für mich ist, dass ich das dann nicht noch einmal fahren werde. Jetzt war es abgeschlossen, ne? Jetzt ist dieses Jahr eine Freundin von mir, Radfahrerin, ist das Run mitgefahren. Ja, ich habe halt nichts Besseres zum tun gehabt, als dass ich mir das Lastenrad gepackt habe. Bei 2 Grad und Schneeregen bin ich dann 120 Kilometer zum letzten richtig langen Anstieg von der Strecke gefahren. Bin dort gestanden, habe gewartet, habe es angefeuert und dann bin ich wieder heimgefahren, ne? Und dann war ich im Endeffekt auch über 12 Stunden draußen bei 2 Grad und Schneeregen. Also hätte ich es mitfahren können auch gleich, ne?
Ja, vielleicht sagen wir kurz, was dieses Lastenrad ist. Ich folge dir auf Strava, also auf diesem Facebook für oder Instagram für Radler. Ich war da dann jedes Mal verblüfft, wenn dann irgendwelche 100 Kilometer plus oder 150 Kilometer plus Runden dabei waren und ich dann gesehen habe, du bist mit dem Lastenrad gefahren. Beschreib das Lastenrad einmal genau, bitte.
Ja, also mein Lastenrad ist so auf dem Prinzip Long John aufgebaut. Long John heißt, es ist die Ladefläche vorm Lenker. Das Vorderrad ist ein 20 Zoll Vorderrad. Das heißt, das ist deutlich kleiner wie das von einem normalen Fahrrad. Das ist so BMX Größe. Und das Hinterrad ist 26 Zoll, sprich so wie bei einem normalen Fahrrad. Und von der Geometrie sitzt man grundsätzlich ähnlich drauf wie auf einem Mountainbike. Ich habe es allerdings mit Rennradlenker aufgebaut und mit Rennradschaltung. Das Ganze kommt von der Firma VeloLab aus Deutschland. Ist auch wieder im Punkt Nachhaltigkeit ganz, ganz wichtig für mich. Das ist handgeschweißtes Aluminium aus Griechenland, ist in Deutschland geschweißt worden, ist dann auch noch dazu gebraucht gekauft von mir. Was Besseres kann man in dem Fall nicht machen. Hat eine Gesamtgewichtszulassung, glaube ich, von 180 Kilo. Das heißt, da kann man schon richtig was reinpacken und ist momentan, muss ich sagen, eigentlich mein Lieblingsrad. Ich habe mich einmal damit auf die Waage gestellt, da hatte es 21 Kilo. Also im Vergleich zum Rennrad, was 7,5, 8 Kilo hat, ist das halt schon ein deutlicher Unterschied. Das merkt man beim Fahren. Aber ja, viel Gewicht macht starke Beine.
Das ist das Motto. Ja, ja, damit man das einordnet für die nicht-Radsport-affinen Zuhörer und Zuhörerinnen. Also es geht ja beim Radeln immer ums Gewicht, ja. Also man schaut, dass man sogar im Grammbereich Sport bei Material und Körper. Damit man das ungefähr einordnen kann, ja, was der Unterschied ist zwischen einem 7,5, 8 Kilo Rennrad und einem 21 Kilo Lastenrad, finde ich sehr geil. Bevor wir dann zum Race Around Austria kommen oder den Plänen, hat es irgendwelche Erfolge gegeben bis jetzt, die besonders geprägt haben, sagen wir mal so?
Na, richtig Erfolge noch nicht so ganz. Also mein Highlight rennentechnisch war die 24-Stunden-Challenge in Kaindorf. Das ist auch, wie der Name sagt, ein 24-Stunden-Rennen, ist allerdings auf einem Rundkurs. Das heißt, man fährt 17,9 Kilometer im Kreis und das so oft man halt in 24 Stunden schafft. Das ist ganz praktisch, da hat man keine Crew, die im Auto hinter einem nachfahren muss. Das heißt, die Organisation ist ein bisschen leichter. Ich habe einen Freund und meine Mutter gehabt, die was an der Strecke gestanden sind und mir jede Runde eine neue Trinkflasche gegeben haben, beziehungsweise was zum Essen, je nachdem, was ich wollen habe. Und was ganz spannend ist bei dem Rennen ist, es sind unterschiedliche Klassen auf der Strecke. Das heißt, da gibt's 3 Stunden, nennt sich in dem Fall Sprint, dann gibt's 6 Stunden, 12 Stunden und eben die 24 Stunden. Und dann auch noch die Staffelfahrer, also da gibt's dann mehrköpfige Teams, die sich die Strecke teilen. Das heißt, es ist immer sehr viel Verkehr auf der Straße, also sehr viel Radverkehr und man darf auch Windschatten fahren. Da kann man halt viel mit Taktik machen und bei dem Rennen bin ich dann 4. Platz geworden und auf das war ich doch ziemlich stolz, weil das war im 2. Jahr, was ich dann Rad gefahren bin. Ja, das hat schon ziemlich pusht und ziemlich Auftrieb gegeben. Da bin ich die 24 Stunden leider nicht ganz durchgefahren, weil ein Unfall war auf der Strecke. Da war dann die Nacht 5 Stunden die Strecke gesperrt. Aber in den 19 Stunden, was Fahrzeit waren, sind es dann 644 Kilometer geworden mit knapp über 6.500 Höhenmeter, was dann unterm Strich ein 33,5er Schnitt war. Und ja, das war schon ziemlich geil, 24 Stunden Radrennen zum Fahren. Sonst ist ja ein Einzelzeitfahren und da war es halt wirklich mit Windschatten und Gruppen bauen. Und ich bin die erste Hälfte vom Rennen mit einer Gruppe die ganze Zeit beisammen geblieben. Und nach dem Unfall, nach dem Neustart um 6 in der Früh, haben sich da ein paar in die Gruppe reingeschwindelt, die was halt nicht ganz unser Tempo gefahren sind und ein bisschen die Dynamik aus der Gruppe rausgenommen haben. Dann habe ich mir gedacht, okay, na jetzt fahre ich ohne denen weiter, bin denen davon gefahren und habe mir dann immer selber Gruppen zusammengebaut aus irgendwelche Leute, die einzeln gefahren sind, die vielleicht auch kürzere Distanzen gefahren sind und habe dann ab dem Zeitpunkt den Leuten aus der Gruppe, die eben das Tempo auch mitgemacht haben, 2 Runden abgenommen, was dann im Endeffekt fast 36 Kilometer waren.
Du hast gesagt 33,5 Schnitt, damit man das mal einordnen kann. Ich fahre seit 10 Jahren auch sehr viel Rennrad und kann sagen, dass alles über 30 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit über längere Zeit, vor allem wenn man allein fährt, weil beim Radeln ja der Windschatten sehr viel ausmacht, wirklich massiv ist. Also 33,5 Schnitt über 19 Stunden. Ist schon ziemlich absurd, ja, für einen Amateursportler. Jochen, wir waren Anfang des Jahres essen. Ich kann mich erinnern, wir haben uns getroffen in einem super coolen Burgerladen in Wiener Neustadt. Du hast gesagt, wir müssen sprechen, du hast Pläne. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du dieses Race Around Austria, diese Challenge fahren möchtest. Du hast mir dort dann offenbart, du willst das Race Around Austria fahren. Vielleicht sagen wir ganz kurz, was das Race Around Austria ist. Das ist ein ziemlich langes Ultrarennen rund um Österreich, wie der Name schon sagt. Es hat, glaube ich, 2200 Kilometer Höhenmeter, hilf mir schnell.
30.000.
Ja, du hast gesagt, du fährst da mit und du brauchst eine Crew. Da braucht man eine Crew, also da wird man betreut mit mindestens einem Auto, mit ja unzähligen Personen, die dann natürlich Verpflegung reichen, Kleidung, Motivation etc. etc. Navigation ist ganz ein großes Thema. Ja, ob ich da in der Crew dabei sein will, wie gesagt, war arg Wahnsinn, aber ja, bin dabei. Eine Woche im Auto sitzen und einem anderen beim Radfahren zuschauen, klingt geil. Machen wir. Warum wolltest du da überhaupt starten? Was war die Inspiration dafür? Das ist ja so absurd hart.
Ja, also das Race Around Österreich ist das wahrscheinlich härteste Ultrarennen, was man in Österreich fahren kann. Ich habe einfach gemerkt, dass umso länger die Strecken werden, umso besser ist halt meine Performance im Vergleich zu viele andere. Und ich hätte halt gerne mal auch so ein Ultraradrennen gewonnen und habe mal halt gedacht, wo ist die Chance größer als beim längsten Rennen in Österreich? Und habe die Ambition gehabt, das Rennen zu gewinnen und habe dementsprechend viel trainiert. Habe auch gehofft, dass ich dort so richtig abräumen kann. So weit ist dann leider nicht gekommen, das haben wir jetzt nicht herausfinden können.
Da kommen wir dann noch dazu.
Genau, ja.
Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Ja, ich bin halt noch einmal ein bisschen mehr gefahren, noch einmal ein bisschen härter gefahren als sonst. Ich habe auch geschaut, dass ich sehr viel im Winter draußen fahre, auch mit weniger Bekleidung, als ich das die Winter davor gemacht habe, weil ich gewusst habe, mit der Kälte komme ich so gar nicht zurecht. Und auch wenn das Rennen im Hochsommer ist, man fährt da über hohe Pässe drüber, wo es dann auch ziemlich kalt werden kann. Da habe ich auch geschaut, dass ich damit besser zurechtkomme. Habe geschaut, wie ich mit der Verpflegung zurechtkomme. Ich habe im Herbst letztes Jahr, also das Jahr vor dem Race Around Österreich, habe ich einen Ausflug gemacht nach Kroatien runter. Da bin ich 580 Kilometer runtergefahren nach Rijeka mit kompletter Bikepacking-Ausrüstung, sprich Zelt, Schlafsack, Isomatte etc. Und habe dann unten 4 Stunden geschlafen und bin am nächsten Tag dann wieder zurückgefahren, ein bisschen andere Strecke. Sprich, ich bin in 2 Tage im Endeffekt 1000 Kilometer gefahren und habe halt auch gemerkt, dass ich am zweiten Tag nicht wirklich langsamer war als am ersten Tag und mich auch in keiner Weise schlechter gefühlt habe als am ersten Tag. Und habe mir gedacht, na gut, wenn ich am dritten Tag Zeit gehabt hätte, wäre ich am dritten Tag auch noch gefahren. Und da habe ich schon gemerkt, ja, das ist eigentlich genau meins. Das war eigentlich der Grund, oder das war der Test für das Ganze, den ich halt machen wollte, bevor ich den Entschluss selber für mich festlege, dass ich mitfahre. Ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich nur noch gewartet, dass die Plattform öffnet zum Anmelden. Und war dann eh einer der Ersten, der sich angemeldet hat.
Du hast die Crew organisiert, also man braucht natürlich Betreuer, Betreuerinnen.
Genau, es ist ein Riesenaufwand eigentlich. Ja. Also man braucht im Endeffekt, wenn man es vernünftig angehen möchte, mindestens 3 Leute in einem Betreuerfahrzeug, was offiziell als Pacecar gemeldet ist. Das muss dann in der Nacht permanent hinter einem sein, weil da muss man immer in Scheinwerferlicht sein. Das ist so ein Sicherheitsfeature, ist auch absolut empfehlenswert und sinnvoll. Dann habe ich noch meine Eltern mobilisiert, dass wir die meinen querschnittgelähmten Hund in der Zeit verpflegen, sprich in dieser Woche, wo ich nicht daheim sein kann. Und zusätzlich zudem wäre dann mein Vater ab der Gegend Wiener Neustadt, da wäre es auf jeden Fall wieder hell gewesen, das wäre nach der ersten Nacht gewesen, wäre dann hinter mir weiter nachgefahren und hätte einmal die 1er-Crew, sage ich jetzt einmal, abgelöst und hätte denen die Möglichkeit gegeben, dass die sich aufs Ohr legen, mal alle, ohne dass das Auto wackelt und dass zum Beispiel in den Seehupfen sich abkühlen, weil man ja doch erwarten kann, dass es im August relativ heiß ist.
Und wir quatschen jetzt wieder mit Michi Nussbaumer. Michi, wo liegen aus Veranstalter-Sicht eigentlich die Herausforderungen bei so einem Ultracycling-Rennen?
Im Endeffekt ist das nichts anderes wie bei jeder Veranstaltung. Unser Credo ist immer, man ist Gastgeber für viele Personen, die hier teilnehmen, und man hat für die auch eine gewisse Verantwortung. Das heißt, man hat diese Verantwortung in der Vorbereitung, man hat diese Verantwortung auf der Strecke und man hat diese Verantwortung auch dann, wenn es ins Ziel geht. Aber wenn man da jetzt irgendwie in Richtung Strecke geht, Genehmigungen und so weiter und so fort, wie sichert man gewisse Dinge ab? Geht es einfach darum, ein Korsett zu schnüren, dass das Ganze auch sicher vonstatten geht. Und ich sage immer, das Race Round Austria ist eines der sichersten Radrennen der Welt, weil wo hat man sonst ein Radrennen, wo einem einzelnen Teilnehmer ein Auto folgt? Und dieses Auto hat eigentlich nichts anderes zu tun, wie auf die Gesundheit und auf die Sicherheit des Radfahrers zu schauen. Noch dazu muss man sagen, wir haben nie mit Feldern zu kämpfen, wie bei Radmarathons. Das heißt, es passiert auch relativ wenig. Natürlich haben wir da und dort mal Stürze, aber das ist die absolute Ausnahme. Wir haben bisweilen eigentlich noch nie große Probleme gehabt. Wenn man auf die Kilometer schaut, wie viele Kilometer hier geradelt werden und wann die geradelt werden und wie die geradelt werden, ist das eigentlich eine sehr, sehr sichere Sache. Wenn irgendwas passiert, dann ist ja das Einfachste, dass man einfach absteigt. Und auch die Unsported Challenge ist bei uns so konzipiert, dass die eben vor der normalen Challenge startet und dann ganz, ganz viele Pacecars von hinten kommen, dass man einfach dieses Sicherheitsnetz hat. Das war uns ganz, ganz wichtig, dass wir ja die Radfahrer nicht alleine auf der Strecke haben, denn wenn was passiert, dann sollte dann schon relativ schnell Hilfe da sein. Ganz egal von wem, von Rettung, Polizei, Feuerwehr oder aber auch von Ersthelfern, und so sichert man das eben ab, dass immer irgendwie was auf der Strecke los ist und dass die Teilnehmer nicht so lange allein unterwegs sind, sondern auf der Strecke immer ja entweder Offizielle sind oder eben andere Teilnehmer, die vielleicht im Notfall auch eingreifen können. Genehmigung, eh klar, braucht man. Wir haben mit 8 Bundesländern zu tun. Das ist behördlich abgeklärt, ist aber für uns vor allem, und da muss man auch den Behörden ein Danke sagen, es ist für uns eigentlich eine Service-Dienstleistung, weil wir werden dann von den Behörden informiert, hey, das ist eine Baustelle, da müsst ihr schauen, das müsst ihr fahren. Und es ist nicht umgekehrt. Also die Behörden wissen mittlerweile nach 15 Jahren, dass wir im August kommen, und wir kriegen ganz, ganz viele Meldungen schon im Vorhinein, und das ist wirklich eine großartige Sache.
Dann vor der 2. Nacht hätten mich dann die mit dem Pacecar, also die 1er-Crew, also ihr, wieder einholen müssen können. Und ja, man muss sich halt denken, da sitzen 3 Leute im 1er-Auto und die müssen sich halt alle eine Woche Urlaub nehmen für den Wahnsinn, was man sich halt da selber einbildet. Bei den Eltern war das Glück, dass beide jetzt in Pension sind seit heuer. Da war es ein bisschen einfacher für sie vom Zeitmanagement, Aber es ist halt auch der Hund nicht ganz einfach zum Handeln und da merkt man, dass uns vorher ein bisschen nervös vor sowas.
Wir sprechen da ja von 5 Tagen plus. Also ich glaube, die Siegerzeit war es jetzt nicht 4,5 Tage oder so.
Ja, das Jahr waren es jetzt wieder 3 Tage und ich glaube 20 Stunden, sowas in der okay. Größenordnung. Ja, knapp unter vier Tage. 23er Schnitt.
Mit was hättest du gerechnet?
Ja, also der große Plan war auch auf jeden Fall unter 4 Tage zu finishen. Das wäre rein rechnerisch auf jeden Fall möglich. Ich bewege mich selten, auch wenn ich müde bin, unter einen 25er Schnitt, auch wenn viel Höhenmeter dabei sind. Insofern mit Schlafpausen und so mit reingerechnet, hätte sich das durchaus ausgehen können. Aber natürlich bei so einem langen Rennen kann man es vorher nie wissen. Der große Favorit für heuer war der Dominik Meierhofer. Der ist, was ich so gesehen habe, glaube ich, schon in Rust ausgestiegen. Ja, da kann man immer unvorhergesehene Probleme bekommen. Also ist auch keine Schande, dass man da aufgibt bei so einem Rennen. Da spielt viel zusammen, kleiner Infekt oder sonst irgendwas und man muss einfach aussteigen, ja. Das muss man dann auch hinnehmen und muss man halt dann abhaken können, auch wenn es schwer ist.
Ich muss sagen, ich war seit wir da Anfang des Jahres gesprochen haben über dieses Rennen, mindestens genauso nervös wie bei den Ultrarennen, die ich bis jetzt schon probiert habe als Fahrer. Eine Crew, die man nicht kennt, so eine lange Strecken. Also es war für die ja doch dann auch die vierfache Distanz von dem, was bisher sozusagen in einem Rennen gefahren bist. Ich habe mir gedacht, okay, bin gespannt, wie wir jetzt werden. Ein paar Tage vor dem Rennen hast du mir oder uns dann eine SMS geschrieben. In dem SMS ist drin gestanden, du hast ein Gespräch gehabt mit deiner Ärztin und die ratet dir davon ab, die sagt, es wäre fahrlässig, da mitzufahren. Was ist da passiert?
Ja, das war 2 Wochen vor dem Start, beziehungsweise vor dem Hinfahren zum Startort. Da ist mir am Montag ein bisschen kränklich gefühlt. Hab dann das Rad stehen lassen, weil ich eh gerade Urlaub gehabt habe und mir dachte, man muss ja nicht jeden Tag fahren. Dienstag ist mir dann nicht gut gegangen, aber doch deutlich besser. Hab mir gedacht, gut, fahre ich eine kleine Strecke und baue halt 3 Strava-Intervalle mit ein. Auf Strava gibt's immer so Segmente, da werden die Zeiten gemessen und man kann sich halt vergleichen mit den anderen. Beim ersten Segment, das war ein Anstieg von 850 Metern Länge mit knapp über 11%. Bin ich halt ziemlich ans Limit gegangen, bin da raufgezogen, eben, dass ich mir den ersten Platz hole. Es hat Gott sei Dank auch funktioniert. Danach hat aber das Herz verrückt gespielt. Und obwohl ich danach nicht mehr schnell weitergefahren bin, sondern wirklich komplett langsam, ist der Puls zwischen 100 und 170 Schläge um und um gesprungen. Bei einem Tempo, wo ich normalerweise bei 110, 120 Puls bin. Und das ist dann auch nicht mehr besser worden. Und dann bin ich neben der Strecke stehen geblieben. Habe mich dann hingesetzt, dann ist der Puls langsam runtergegangen auf 80, dann bin ich aufgestanden, ist er gleich wieder angestiegen. Habe mir gedacht, naja gut, da im Wald sitzen bleiben, alleine mit Herzproblemen macht jetzt auch wenig Sinn. Habe gewusst, okay, da nach dem Anstieg kommt dann eine Ortschaft, da habe ich mir gedacht, da wird eine Apotheke oder irgendwas sein, dass ich dort reinschaue, erzähle, was ich habe und vielleicht haben die irgendeinen Tipp oder lassen mich zumindest da kurz sitzen und runterkommen, bis ich so weit bin, dass ich weiterfahren kann. Ja, so weit habe ich es dann aber gar nicht mehr geschafft, weil jedes Mal, wenn ich weiterfahren wollte, ist der Puls durch die Decke gegangen und dann bin ich da im Wald wieder abgestiegen, weil ich mir dachte, okay, ist sicherer, nicht, dass ich dann am Rad umkipp und dann ja irgendwo in den Wald reinkipp und habe mir dann ein Auto aufgehalten und habe die gefragt, ob sie mich in die nächste Ortschaft bringen können. Die haben aber gesagt, ja, nur das Radl müsste man halt da im Wald liegen lassen, weil sie keinen Platz im Auto haben dafür. Ne? Also, naja, das ist eher eine schlechte Idee, dass man das Rad da mitten im Wald jetzt liegen lassen. Selbst wenn es nicht wegkommt, aber die nachkommenden Autofahrer sehen ein Rad, sehen keinen Fahrer dazu, ja, macht man sich auch seine Gedanken. Ja, jetzt dann sind dann die mit mir ein Stückchen weiter zu Fuß den Anstieg raufgegangen, bis man rechter Hand mit dem Auto stehen bleiben hat können. Dort haben sie mir dann einmal eine Banane zum Essen gegeben, weil sie gemeint haben, vielleicht nur unterzuckert, wobei das habe ich eh gewusst, dass das nicht ist, weil ich mich genug verpflegt habe bei der kleinen Runde. Ja, dann ist mir der Kreislauf auch ein bisschen zusammengefallen. Es hat an dem Tag auch nur 18, 19 Grad gehabt. Ist mir dann ziemlich kalt worden, Schüttelfrost kriegt. Der Puls trotz einer Viertelstunde, 20 Minuten Sitzen nicht runtergegangen. Und dann haben halt die zwei Autofahrer halt eben gesagt, es wäre gescheiter, wenn ich mir jetzt den Notarzt rufe. Ne? Irgendwo haben wir dann gedacht, okay, ja, vielleicht haben sie nicht unrecht. Haben wir den Notarzt gerufen. Die sind dann auch recht bald einmal kommen. Die haben dann EKG geschrieben, die haben dann Blutdruck gemessen, Blutzucker gemessen und haben gemeint, naja, es schaut jetzt nicht so gefährlich aus, aber ich sollte auf jeden Fall mit ins Spital kommen. Im Spital haben sie mir dann noch einmal ein Blut abgenommen, haben ein Blutbild gemacht und da war halt ein Wert, der sollte zwischen 0 und 14 sein. Der war dann bei mir bei 16 beim ersten Mal Blut abnehmen. Der deutet halt darauf hin, dass man das Herz in irgendeiner Form geschädigt hat. Dann haben sie ein zweites Mal noch Blut abgenommen, weil sie sich gedacht haben, ja gut, der wird eh gleich wieder sinken, der Wert. Der ist aber in der Zeit, ist er dann weiter gestiegen. Und ich habe dann danach noch ein bisschen googelt und ja, also der steigt im Regelfall dann noch weiter an. Der steigt dann über 24 bis 48 Stunden weiter an. Der Arzt hat halt dann gesagt, er hat Rücksprache noch einmal gehalten mit Herzspezialisten bei ihnen im Haus. Jetzt ist einmal eine Woche Sportverbot auf jeden Fall angesagt. Darf mich nicht anstrengen, weil der Wert eben sagt, dass man das Herz geschädigt hat und nicht, dass da mehr passiert. Am nächsten Tag bin ich dann zu meiner Hausärztin gegangen, die normalerweise relativ locker ist und die ist ja recht vernünftige, also die ist jetzt nicht übervorsichtig. Der habe ich gesagt, was die Pläne eigentlich sind und die hat auch gesagt, ja nein, absolutes Sportverbot jetzt für eine Woche. Sie würde mir dringend davor abraten, das Restaurant Österreich mitzufahren. Wie ich dann von der Ärztin heimgekommen bin, ja, natürlich ist man am Boden. Da habe ich dann gleich euch allen, die da in dem Rennen involviert gewesen wären, SMS geschrieben, telefonieren wollte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Da war man nicht so zum Reden und habe ich euch eben geschrieben, dass das nichts wird und habe auch, glaube ich, grob reingeschrieben, warum nicht. Ja, habe dann dazu geschrieben, dass ich mich am Wochenende melden werde. Ja, das war halt der Grund, warum ich jetzt heuer nicht mitgefahren bin.
Wie schwer war das, das zu schreiben?
Das war extrem hart. Also ja, es hat schon ganz schön niedergedruckt, ja. Da bereitet man sich doch drauf vor und im Endeffekt ja nicht nur die Saison, sondern das war ja Weg über 3,5 Jahre dorthin. Und ja, man kann sie auch im nächsten Jahr fahren, aber zu dem Zeitpunkt habe ich halt auch nicht gewusst, haltet dann der Körper wieder. Also ich habe jetzt meine Woche zum Warten verdammt. Man weiß halt nicht, was los ist. Dass es nicht ganz gefährlich ist, weiß man, wenn einem die Ärzte nicht zu weiteren Ärzten schicken. Ja, es war ziemlicher Rückschlag. Also hat mich schon ziemlich in ein Loch geworfen, ja, die Woche. Also ich habe dann 2 Tage daheim eigentlich gar nichts gemacht, außer rumliegen und ja, sinnieren. Danach habe ich dann langsam wieder angefangen, dass ich mich motiviere, dass ich zumindest daheim ein bisschen was weiterbringe, wenn ich schon keinen Sport machen darf. Habe dann daheim ein bisschen die Küche umbaut und draußen im Garten ein bisschen was gemacht und habe halt versucht, die Zeit ein bisschen zu nutzen und mich zum Ablenken. Und habe aber auch gemerkt, dass der Körper einfach nicht dort ist, wo er gerade sein sollte und hingehört. Und habe schon gemerkt, dass es ganz gut ist, dass ich jetzt die Woche rausnehme und gar nichts mache.
Wie ist es angefühlt? Warst du dann eher wütend oder sauer oder einfach traurig, enttäuscht oder ein bisschen erleichtert? Wie hat sich das angefühlt?
Erleichtert gar nicht. Wütend in Wirklichkeit auch nicht. Es war halt ja traurig, enttäuscht und ja, man weiß halt, man muss halt jetzt wieder ein Jahr warten, bis man die Chance nutzen kann und das Ganze wahr machen kann. Ne? Es war überhaupt eine schwere Saison. Also im Winter habe ich mir ein relativ günstiger Rahmenset gekauft von einem namenhaften Hersteller, der auch ein World Tour Team sponsert, also Profi-Radfahrer sponsert. Und nachdem ich mir das zusammengebaut gehabt habe und einen Monat damit gefahren bin, habe ich beim Heimkommen gesehen, dass im Rahmen am Oberrohr ein Riss ist, im Carbon. Dann habe ich ewig lang mit dem Hersteller und mit dem Verkäufer per E-Mail hin und her geschrieben, bis wir dann nach, glaube ich, 2, 2,5 Monaten geschrieben haben, ja, sie möchten den Rahmen eingeschickt haben und werden den testen, ob das ein Produktionsfehler war oder ob ich halt irgendeinen Fehler beim Zahnbau gemacht habe. Ja, das hat sich halt ewig gezahlt, bis dann die Antwort gekommen ist, dass er ein Fehler war und dass wir einen neuen Rahmen schicken. Den neuen Rahmen habe ich ja auch erst 3,5 Wochen vor dem eigentlichen Start vom Rennen bekommen. Das heißt, bis dahin bin ich mit Reservematerial gefahren, wo ich auch gewusst habe, dass ich selbst an einem guten Tag dann eigentlich keine Chance haben werde bei dem Rennen. Ja, war nicht so ganz meine Saison heuer.
Wie gehst du generell mit sowas um? Misserfolg oder was ja offensichtlich ist bei einem Radsportler, der es ernst meint, dann stürze. Du hast mir schon einige Male erzählt von einigen sogenannten Brezen, die du gehabt hast. Wie steckst du das weg?
Ja, also Stürze, die gehören dazu. Das ist, Zweiradfahren ist gefährlich, egal ob Motorrad oder Fahrrad. Da ist man halt den Launen der Natur ausgesetzt und wenn man um eine Kurve fährt und da kommt halt ein nasser, rutschiger Fleck, da hat man halt dann keine Chance. Bei Stürzen, die nehmen mich im Kopf eigentlich gar nicht mit. Da ist mir auch noch nie was Ernsthaftes passiert, Gott sei Dank. Ich habe zwar einmal im Winter habe ich an Rahmen geschrottet, Da ist im Dunkeln nach einer Kurve ist ein Baum über den Radweg gelegen, quer drüber. Da bin ich mit 35 km/h in den Baum eingeschlagen. Da hat es den Rahmen an 4 Stellen gebrochen und ich habe einen Überschlag drüber gemacht. Aber wie gesagt, Gott sei Dank noch nie wirklich was passiert dabei. Ne? Also da schüttle ich mich ganz gut ab. So Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, wie den Fahrradrahmen, wo man dann auch auf andere angewiesen ist, das nimmt mir dann schon ein bisschen mehr mit. Da brauche ich dann immer mehr Zeit. Also da bin ich sicher nach dem Rahmenbruch so 1-2 Wochen, habe ich gedacht, geh, soll ich wirklich mitfahren? Soll ich mit dem Alu-Rennrad dort wirklich antreten und chancenlos mitfahren? Aber dann habe ich für mich entschlossen, ja, auf jeden Fall. Ne? Man macht's ja nicht nur um zum Gewinnen und nicht für die anderen und nicht für das Ansehen oder sonst irgendwas. Man macht es ja, weil man sich selber eben zeigen möchte, dass man es kann. Ja, da dauert's zwar ein bisschen, aber man kommt dann auch wieder raus, ja, aus solche Rückschläge.
Wie du sagst, ich finde Dinge, die man selber beeinflussen kann oder einen Fehler, den man selber gemacht hat und den nachvollziehen kann, weniger schwierig damit umzugehen als Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Gleichzeitig geht es mir so, dass ich mich dann oft wahnsinnig lang ärgere drüber. Stürze habe ich Gott sei Dank am Rennrad noch nicht viel gehabt, erst an, am Startrad schon öfter. Und mir hat das dann schon einige Zeit immer beschäftigt und ich habe mir gedacht, wieso hast du das gemacht, was hätte man eigentlich, es war nicht nötig, ja. Du hast dieses SMS geschrieben, dann haben wir im Anschluss natürlich telefoniert, alles mal ein bisschen besprochen. Ich habe dich dann gefragt, ob wir quasi eine Folge aufnehmen. Ja, das klingt eigentlich nach einer interessanten Geschichte. Also natürlich sind die coolen, also die Standardgeschichte wäre, oh, ich habe vor das harte Rennen gefinisht. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht kann es auch eine coole Geschichte sein. Hey, ich habe mir 3 Jahre auf was vorbereitet und habe das dann nicht machen können. Wir haben dann telefoniert. In dem Telefonat hast du mir dann offenbart, na, du hast eh schon wieder andere Pläne. Du fährst bei der Race Around Austria Challenge mit beim umgangssprachlich Race Around Oberösterreich. Ist vom selben Veranstalter wie das Race Around Austria. Nur es ist quasi als Eintagesrennen konzipiert und man fährt halt nicht ums Land Österreich, sondern man fährt ums Bundesland Oberösterreich. Bis jetzt hast du mich eh immer verblüfft, mit egal welchem Vorhaben und natürlich so auch mit diesem. Wie war das Rennen?
Ja, das Rennen war natürlich sau cool. Das war ja recht witzig. Also ich habe dann die Woche Sportpause eingehalten, habe dann die erste Probefahrt gemacht, bin auf der ersten Probefahrt von einer Wespe gestochen worden, bin starker Allergiker, habe dann wieder 3 Tage, 4 Tage nichts machen können, weil der Arm so geschwollen war. Also der hat mich in den Unterarm gestochen und habe auf der rechten Seite einen Arm gehabt wie der Poppe und auf der linken Seite halt ja wie so ein Soletti-Maxi. Habe halt dann auch wieder nichts machen können. Am Mittwoch war Start des Rennens und am Montag habe ich mir gedacht, okay, der Arm ist wieder so weit abgeschwollen. Ich rufe mal den Veranstalter an und frage, ob das möglich ist, dass ich statt dem Racerround Österreich die Challenge mitfahren darf. Unsupported. Unsupported heißt, man ist für alles selber verantwortlich, da braucht man kein Fahrzeug hinter einem und keine Betreuer. Das war relativ leicht, sich das noch zum Organisieren. Der Veranstalter hat auch gesagt, ja, ist kein Problem. Und dann habe ich mir am Dienstag noch einmal so eine letzte Fahrt vor dem Rennen gemacht, haben wir dann mein Fahrrad so weit hergerichtet, dass ich dort starten darf. Da brauchst du nämlich einen Haufen Reflektoren am Fahrrad, eben weil du alleine auch in der Nacht unterwegs bist. Da wollen die auf Nummer sicher gehen, da brauchst du auch eine Warnweste oder so einen leuchtenden Gurt am Oberkörper und eben die Reflektoren rundum und um ums Fahrrad, plus 2 Vorderlichter, plus 2 Rücklichter. Und da habe ich auch noch ein bisschen was kaufen müssen für das ganze Rennen. Und dann bin ich am Mittwoch in der Früh um 4 Uhr aufgestanden, habe mich von meinem Vater rauffahren lassen mit dem Fahrrad, mit dem ganzen Zubehör, was ich brauche. Ja, und dann bin ich um 15.19 Uhr ins Rennen gestartet, in St. Georgen am Attergau.
Das Rennen ist 560 Kilometer lang?
Genau, er hat 560 Kilometer und ein bisschen was über 6.500 Höhenmeter sind's. Also nicht langweilig von der Strecke, sondern man hat eigentlich immer ein bisschen Abwechslung. Also so flache Geschichten mag ich eigentlich gar nicht. Mir ist immer lieber, es geht rauf, runter, lieber rauf wie runter. Da kann man halt den Unterschied machen als Radfahrer. Ich bin mit der Einstellung hingefahren, dass ich sage, okay, ich weiß nicht, ob der Körper haltet, aber ich glaube schon. Und ich gehe das Ganze locker an und schaue, dass ich einfach meinen Spaß habe und auch das Vertrauen im Körper gleich wiederfinde. Gell? 15.19 Uhr war Startschuss, bin ich mal locker losgerollt. Nach die ersten 90 Kilometer habe ich dann meinen ersten Stopp gemacht. Der erste Stopp war bei einem Friedhof. Friedhöfe sind dafür bekannt, dass sie eine Wasserleitung beim Eingang haben, wo man sich die Gießkanne auffüllt oder wenn man mit Rad fährt, eben seine Trinkflaschen. Und da ist man in Österreich eigentlich am besten aufgestellt, weil das ist eigentlich immer Trinkwasser. Und da findet man quer über Österreich eigentlich immer die Möglichkeit, seine Flaschen zum Auffüllen. Viele Friedhöfe am Land sind auch 24 Stunden offen, was man so aus den Ballungsgebieten vielleicht nicht kennt. Kilometer 90 habe ich das letzte Nörgerl aus meiner Flasche noch austrunken, also den letzten Rest, und habe dann die drei Flaschen neu aufgefüllt und bin weitergefahren. Ja, kein Ultrarennen ohne Hochs und Tiefs. Ich bin dann weitergefahren und habe dann gemerkt, okay, das war ein bisschen zu viel des Guten. Ich habe in jeder Flasche 100 Gramm Maltodextrin gehabt. Das ist so ein Pulver für die Energieversorgung beim Radfahren. Das heißt, da hat man halt seine Kohlenhydrate, damit man nicht auf Reserve fährt, sondern damit man die Energie, die man verbraucht, so gut wie möglich nachfüllt. Das war dann aber so viel, dass man halt schlecht worden ist davon. Dann habe ich ein bisschen Magenkrämpfe bekommen, habe so ein bisschen mit der Übelkeit zum Kämpfen gehabt, habe dann insofern dagegen gesteuert, dass ich dann jede Tankstelle, die dann kommen ist, angefahren bin und mir dort Mineralwasser, ein mildes, gekauft habe. Das tut dann immer ganz gut. Und dann habe ich halt 50, 60 Kilometer lang gebraucht, bis ich die Übelkeit weggekriegt habe und habe in der Zeit halt auch nichts essen können. Also ich habe dann noch so Riegeln mit und eben Maltodextrin und habe aber keins von beiden runtergebracht, sondern habe nur noch Mineralwasser trinken können. Sprich, ich bin dann ziemlich auf Reserve gefahren, bin ziemlich leer worden, habe halt dann keinen Druck mehr am Pedal gehabt. Dann ist Nacht worden und dann habe ich gemerkt, okay, der Magen wird ein bisschen besser. Hab dann versucht, wieder langsam anzufangen zum Essen. Da war es 10, 11 am Abend ungefähr.
Und Jochen, du hast es sogar trotz extrem hartem Radrennen geschafft, dass du dein Mikrofon eingeschalten hast und uns ein paar Audioimpressionen aufgenommen hast.
Von Kilometer 90 bis 150 Magenschmerzen ohne Ende. Seit 160 ist mir nur noch leicht schlecht. Ja, es läuft.
Und habe dann aber gemerkt, okay, die Luft ist raus, die Energie ist weg. Das ist halt so, wenn man 2 Stunden quasi ohne Verpflegung fährt, saugt es einen die Beine ganz schön leer. Irgendwann um kurz vor 1 in der Früh habe ich dann beschlossen, gut, ich habe mir vorgenommen, ich gehe es locker an und ich mache jetzt eine kleine Schlafpause. Und dann habe ich Ausschau gehalten nach dem nächstbesten Bushaltestellenhäuschen. Da habe ich ein schönes gefunden aus Holz.
Kennst du den Ort noch?
Nein, den Ort weiß ich jetzt leider nicht.
Aber eins genau. In der Früh, das muss ungefähr gewesen sein. Wo warst du dann ungefähr? Mühlviertel?
Das war nach Kilometer 250, 260 ungefähr. Ungefähr sowas, ja. So ein hölzernes Bushaltestellenhäuschen, das war halt nach 3 Seiten zu. Da kühlt man auch nicht so schnell aus. Weil in der Nacht hat es dann 15, 16 Grad gehabt. Dann habe ich mich dort auf die Bank gelegt, haben mir meinen Wecker gestellt. Meiner Mutter, weil ich gewusst habe, die schaut, die trackt im Internet die ganze Geschichte mit, habe ich nur geschrieben, dass ich jetzt eine Schlafpause mache. Nicht, dass die glaubt, dass ich gestürzt bin oder so, weil sich der Punkt nicht mehr bewegt.
So, circa 1 Stunde Augenpflege. Mal schauen, ob es nachher besser geht. Pumpe pumpt wenigstens.
Dann bin ich dort eine halbe Stunde gelegen, habe eine halbe Stunde geschlafen, bin dann noch eine halbe Stunde wach gelegen, bis mir halt kühl worden ist. Und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt starten wir bei Null wieder weiter. Bin dann wieder weiter gestartet.
So, oder nach dem Schlafpäuschen und die ersten paar Meter einrollen, mal ein bisschen was Positives. Das ist eine saugeile Nacht. Der Mond hell und die Sterne super schön.
Was ungünstig war, war, dass das noch im Stückel war, wo es recht lang bergab gegangen ist. Das heißt, da friert man dann ein bisschen beim Bergabfahren, weil ja die ganze Muskulatur kalt ist. Da braucht man normalerweise so eine halbe, dreiviertel Stunde, bis man wieder reinkommt. Aber gut, das weiß man eh alles im Vorhinein. Da muss man durch. Hab dann in der Abfahrt auch an weiteren unsupported Fahrer in einem Bushaltestellenhäuschen schlafen gesehen. Also das ist kein Geheimtipp. Das ist gang und gäbe so bei so unsupported Rennen. Das oder halt irgendwelche Bankfilialen, wo man 24/7 rein kann. Ja, nach der Abfahrt ist dann Gott sei Dank wieder flach worden, sprich man hat wieder ein bisschen Kraft braucht zum Mittreten und dann ist man auch wieder warm worden und dann habe ich gespürt, okay, passt, das System rennt wieder an. Habe dann Gott sei Dank mich auch wieder verpflegen können. Ich habe dann mit Maltodextrin ein bisschen vorsichtiger getan, weil man in der Nacht auch weniger schwitzt, weil es ja kalt ist und habe dann mehr von meinen Riegeln gegessen. Es sind so Dattel-Nuss-Riegeln, das heißt, man hat ein bisschen Zucker, man hat ein bisschen Fett und man hat ein bisschen Eiweiß dabei. Das esse ich ganz gern beim Radfahren, vor allem wenn man so im Grundlagenbereich ist, ist das eine super Geschichte. bei Kilometer 310 ungefähr sind dann wahnsinnige Fans auf der Strecke gestanden. Da ist einer neben mir hergelaufen, hat mein Handy gefilmt, hat mich angefeuert und oben auf der Kuppe sind drei weitere gestanden und die haben das bengalische Feuer gezündet, ne? Und ich habe mir gedacht, dass das du bist. In der Nacht, es ist ein bisschen schwierig, bei 15, 16 Grad, die Brille ist verschmiert vom Schweiß und vom Nebel. Man sieht halt nicht so recht was. Außerdem mit den Kontaktlinsen ist das in der Nacht auch immer ein bisschen schwierig. Und ich habe nur gesehen, ein bärtiger Mann, der da um 3 in der Früh neben mir herläuft, haben mir gedacht, eigentlich müsste es der Philipp sein. Wollte dann noch so rüberschauen und ja, fahr weiter und hat mich halt angefeuert und habe gedacht, na gut, jetzt fahre ich weiter und dann das bengalische Feuer und dann hat das so gepusht, dass ich gewusst habe, okay, das war ungefähr bei Kilometer 310, ich wusste, passt, jetzt kann nichts mehr schief gehen, jetzt bin ich eigentlich schon im Ziel, gedanklich.
Nachdem ich die geilsten Fans habe und bengalisches Feuer an der Strecke gekriegt habe, kommt jetzt die zweite Luft und jetzt kommt mein Teil der Strecke. Jetzt geht's bergauf.
Und ich glaube, das spricht ein bisschen dafür, wie hart dieses Rennen ist, weil wir haben nach dem Rennen telefoniert und du hast gesagt, boah, das bengalische Feuer und ab da ging's dann. Also ab da war es dann so richtig quasi on fire. Und ich habe gesagt, welches bengalische Feuer? Ja, wo ihr gestanden seid. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ey, der hat mich gesehen, aber ich war nicht bei dem Rennen, ich war in Wien. Ich habe geschlafen um die Uhrzeit. Ja. Da habe ich gesagt, hey Jochen, es tut mir wahnsinnig leid, aber das war nicht ich.
Ja.
Also das spricht einfach dafür, wie dass das schon echt irgendwie ein krasses Ding ist, ja.
Ja, man ist müde, man ist halt schon viel gefahren bis zu dem Zeitpunkt und ich war mir nicht ganz sicher. Es war ja auch wurscht, das macht's ja jetzt nicht weniger geil, wenn dort fremde Leute stehen, mitten in der Nacht und ein bengalisches Feuer zünden, dann haben sie das ja nicht nur für mich gemacht, sondern die haben das vielleicht für jeden gemacht, der was da vorbeikommen ist, was vielleicht zu dem Zeitpunkt schon 50, 60, 70 Teilnehmer waren. Das ist halt einfach irre beflügelnd, dass da Verrückte gibt, die da in der Nacht stehen und an anderen Verrückten beim Radfahren anfeuern. Und das ist halt einfach sau cool gewesen. Von dort weg waren es dann noch 15 Kilometer zur Verpflegungsstation. Also der Veranstalter hat bei Kilometer 330 die Möglichkeit gegeben, dass man vor dem Start in einen Karton Sachen reingibt, die man dann für die zweite Hälfte des Rennens braucht. Sprich, man hat dann dort Verpflegung reingeben können, man hat dann dort Trinken bunkern können. Man hätte dann dort zum Beispiel, wenn es schon hell gewesen wäre, sein Licht wieder reingeben können, dass man das Licht nicht mitführen muss. Wie ich dann dort war, habe ich gemütlich meine Flaschen aufgefüllt, habe dann meine Vorräte aufgefüllt. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt schon keine Riegel mehr mitgehabt. Die habe ich mir dann in die Trikottasche gesteckt und die Flaschen, wie gesagt, aufgefüllt. Habe dann dort ein bisschen mit die zwei Leute plaudert, die was das betreut haben. Habe dann gesagt, naja, jetzt geht's dann wieder locker weiter, weil jetzt bin ich wahrscheinlich schon ziemlich weit hinten. Und der hat mir dann gesagt, dass ich jetzt der Elfte bin, glaubt er, der vorbeikommen ist. Haben wir gedacht, bist gescheit, dann sind die anderen ja auch irgendwo stehen geblieben, weil sonst hätten sie mich ja überholen müssen. Dann war ich beflügelt von dem bengalischen Feuer und von dem, dass ich eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs bin. Da war ich zumindest nicht in der hinteren Hälfte vom Starterfeld, weil es waren, glaube ich, 27 Starter oder 28 Starter. Hab gewusst, okay, ab jetzt kommt ja dann wieder ein hügeligerer Teil, der liegt mir, das mag ich. Da ist dann ins Ennstal gegangen und von dort dann Richtung Nationalpark Kalkalpen. Das waren Strecken, die ich lustigerweise auch schon kennt habe. Dort habe ich dann wieder richtig zum Radfahren angefangen. Also da hat sich's nach Sport angefühlt, da hat sich's nach dem angefühlt, was sein soll. Da ist mir dann auch von Kilometer zu Kilometer besser gegangen und ich habe gewusst, okay, der Körper haltet, das ganze System ist sehr eingelaufen und hat sich normalisiert. So richtig gut gegangen ist mir dann ab Kilometer 400 bis ins Ziel. Also da habe ich gewusst, jetzt kann nichts mehr schief gehen und habe dann auch auf die letzten 150, 160 Kilometer habe ich dann auch noch 3 Plätze gut gemacht nach vorne. In die Anstiege habe ich gemerkt, okay, das rennt super, also ich habe Kraft am Pedal gehabt, die Anstiege bin ich dann fast alle im Stehen gefahren, die Abfahrten ziemlich sicher alle am Auflieger, haben mich einfach gut und souverän am Rad gefühlt. Und was auch richtig beflügelt hat, war, dass ich mich mit 2 Zweierteams, die Strecke gefahren sind, gematcht habe. Die wechseln sich so alle 1-2 Kilometer ab, das heißt, da fährt einer 1-2 Kilometer Vollgas, dann setzt er sich ins Auto, der andere fährt 2 Kilometer Vollgas und dann wird halt wieder gewechselt. Ne? Das heißt, die haben ungefähr die halbe Strecke, jeder in die Beine und sind dementsprechend frischer beim Fahren. Das eine Zweierteam habe ich in die Anstiege abhängen können. Denen bin ich davon gefahren, die sind da nicht mitkommen. Das andere Team ist in die Anstiege gerade so mitkommen und in der Ebene sind sie mir dann davon gefahren. Und das hat dann nochmal so richtig Auftrieb gegeben. Die letzten paar Kilometer waren dann um den Attersee und dann eben Richtung Ziel am Mondsee noch vorbei. Die waren relativ flach. Die letzten 7 Kilometer ins Ziel bin ich dann knapp an 40er Schnitt noch gefahren bei leichtem Gegenwind. Also da war richtig Druck am Pedal da und mir wäre es echt lieber gewesen, wenn die Strecke noch 100, 150 Kilometer weitergegangen wäre, weil ich mich so gut gefühlt habe und ich bin noch nie so entspannt nach so einem Ultra-Event vom Rad abgestiegen, wie nach die 560 Kilometer. Also das war echt richtig leibend. Man schaut danach nicht mehr frisch aus, da braucht man sich nichts vorlügen. Man hat so ein bisschen einen Schwindel, also man taumelt so ein bisschen, wenn man absteigt vom Rad, aber das merkt man am Rad halt alles gar nicht. Ne?
Wie ist es da mit den Temperaturen gegangen? Ich bin das Rennen zweimal gefahren. Beim ersten Antritt habe ich nach dem Hengstpass, das ist eine ziemlich elendige Steigung, die sie kilometerlang zahlt. Der geht über 10 Kilometer bergauf. Und hab da damals dann, weil's so wahnsinnig heiß war, aufhören müssen. Wie ist es dir gegangen mit der Temperatur?
Ja, die Temperaturen waren für mich eigentlich ziemlich leibend. Also ich mag's, wenn's heiß ist. Das war auch ein Grund, warum ich mich eben für das Racerland Österreich auch angemeldet habe, weil es jetzt so der Jahreszeit ist, wo ich mich am besten fühle. In der Nacht ist auch halbwegs gegangen mit die 15, 16 Grad. Das war mit der Windweste, war das zum Aushalten. Ab in der Früh mit jedem Grad, was wärmer worden ist, ist eigentlich besser worden bei mir. Und der Hengstpass, das war bei mir, da war es noch relativ kühl. Ich war dort relativ früh. Da müsste es, glaube ich, gewesen sein, 5, 6 Uhr. Da war gerade so die Lichtpflicht vorbei. Das ist natürlich in einem Tal drinnen. Und da fahrst eigentlich relativ viel im Schatten. Da hat es, glaube ich, gehabt bei mir 20 Grad, also das war überhaupt kein Thema. Da bist halt auch in einer wunderschönen Gegend, muss man halt sagen, weil da bist dann in die Kalkalpen drinnen und hast eigentlich die ganze Zeit was zum Schauen und hab das ganz gut erwischt, weil in der Abfahrt war es dann auch nicht mehr zu kalt danach. Und dann ist eben immer wärmer worden und durch das bin ich ja immer stärker geworden. In die letzten paar Anstiege, der eine Anstieg, wo du deine Everesting gemacht hast, der Ziehberg.
Der Ziehberg, genau.
Dort habe ich dann einen anderen Unsupported-Fahrer vor mir gesehen, habe auch schon an seinem Tritt gesehen, okay, der ist schon ziemlich anzählt, dadurch den werden wir da jetzt dann schnupfen bergauf und haben wir den dann geholt und man redet dann immer ganz kurz ein paar Satzeln miteinander, aber da habe ich schon gemerkt, okay, der ist nicht mehr so ganz fit, das hast du ihm halt schon voll angesehen und auch angehört, weil er hat auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, wo er gerade ist auf der Strecke. Ja, der Ziehberg, das war halt auch eine Steigung, die, was mir sehr liegt, das waren, glaube ich, knapp unter 7%, oder? Genau. 6,9 oder sowas.
Genau, richtig, ja.
Das ist halt ganz angenehm, da kann man ganz schön im Wiegetritt rauffahren. Wie gesagt, da hat die Sonne runterknallt, das war genau meine Welt. Man weiß ja, es geht dann danach eh wieder bergab, das heißt, danach heißt es verpflegen, gut trinken, gut essen, Kraft sammeln für den nächsten Anstieg. Vor dem letzten Anstieg war es überhaupt lustig, also da war es ziemlich heiß. Und da waren noch 52 Kilometer zum Fahren. Ich habe noch 2,5 volle Trinkflaschen gehabt. Da habe ich gewusst, das kann sich ausgehen, wenn ich mich mit den Wasserflaschen nicht mehr runterkühle. Das heißt, wenn ich mal kein Wasser mehr ins Knack schütte oder auf die Oberschenkeln, macht man so, dass man ein bisschen die Körpertemperatur runterkriegt oder nicht ganz so überhitzt. Und habe mir gedacht, wenn ich mir das schenke, dann brauche ich keinen Stopp mehr machen. Und dann habe ich gesehen, in einem Vorgarten, dass einer in Rasensprenkler angeschalten gehabt hat und dass da kein Zaun ist, ne? Dann habe ich mir gedacht, das ist die perfekte Einladung zur Dusche. Bin mit dem Rad am Gehsteig rübergefahren, habe das Rad in die Hecke gelehnt, habe den Helm runtergenommen, die Brille runtergenommen und dann habe ich mich mit dem Rasensprenkler mal runterduscht. Und weil das so gut dann hat, bin ich 2 Kilometer weiter bei so einem kleinen Bach, der vom Hang runtergeronnen ist, noch einmal stehen geblieben, habe dasselbe noch einmal gemacht, habe meine Radkappe genommen, habe mir die 3-mal aufgefüllt, habe mich komplett runterduscht, also ich war wirklich bis in die Zehenspitzen runter, in die Schuhe rein nass. Und dann bin ich frisch und entspannt den letzten Anstieg raufgefahren und war gut gekühlt und habe gewusst, okay, ich komme mit meinem Trinken bis ins Ziel und ja, habe dann auf dem letzten Streckenabschnitt, also auf die letzten 50 Kilometer, noch einmal 2 Unsupported-Fahrer eingeholt, wobei den letzten, den ich eingeholt habe, habe ich nur eingeholt, aber nicht überholt, weil der ist eine Viertelstunde, 20 Minuten nach mir gestartet. Das heißt, der hat trotzdem noch einen Vorsprung gehabt. Das heißt, der war vor mir dann im Ziel, obwohl er nach mir ins Ziel gefahren ist. Mhm. Ist ein bisschen schwer zum Verstehen, weil man halt zeitversetzt startet.
Gab es dann doch irgendeinen Moment, wo du ans Aufhören gedacht hast?
Nein, also die Magenprobleme, da habe ich gewusst, wenn ich jetzt nichts esse, dann gehen die weg. Vielleicht, wenn ich mit der Ambition hingegangen wäre, dass es um eine Platzierung geht, vielleicht hätte ich mich dann so geärgert, dass ich einen Hut drauf gehaut hätte. Aber so habe ich gewusst, nein, das wird weggehen. Wie gesagt, es ging um den Spaß zum Finden am Radfahren, um den Körpervertrauen und habe gewusst, mit einem Schlafverl ist das alles wieder in Ordnung und genauso war es auch, ja. Aber gut, nach 3,5 Jahren und viele, viele Langstreckenfahrten weiß man halt, was da kommt und weiß man auch, dass man das wieder wegtaucht. Und wie gesagt, es geht einem nie nur schlecht auf so einer Tour. Man hat immer Höhen und Tiefen. Im Normalfall überwiegen die Höhen, außer man hat wirklich ein körperliches Problem an dem Tag.
Und wir sprechen jetzt mit einem sehr interessanten Gast, nämlich mit Elena Roch. Die Elena Roch hat im Ultracycling-Sport schon wahnsinnig viel gewonnen. Wenn man sich die Liste ihrer Erfolge mal durchliest, da stehen so Dinge wie Weltmeistertitel, Europameistertitel, österreichischer Meistertitel und das alles im Jahr 2025. 2024 war überhaupt die Sensation in der Ultracycling-Szene. Die Elena hat das Race Around Austria gewonnen. Aber nicht nur bei den Damen, sondern overall. Das heißt, sie war auch schneller als der schnellste Mann, war natürlich überhaupt der Oberhammer. Elena, jetzt würde mich interessieren, wie gehst du eigentlich in einem Rennen mit so einem Tief um, ja, wenn's zuschlägt, wenn's in einer Krise bist?
Zunächst einmal ist wichtig, dass man sich darauf einstellt und dass man akzeptiert, dass beim Rennen schlechte Phasen einfach definitiv kommen werden. Dass es immer eine Mischung ist aus Hochs und Tiefs, aber dass sicher kein Rennen gibt, wo es einfach nur Hochphasen gibt. Und das ist aber auch das Coole dran, also diese Erfahrung zu machen, dass man sie aus Tiefphasen, Tiefpunkten auch immer wieder rausholen kann und dass es oft auch wirklich schnell gehen kann, dass man von einer Tiefphase in ein sehr hohes Hoch kommt. Das war für mich anfangs echt eine coole Erfahrung, dass man sich das selber wieder rausholen kann. Ja, was ich ja sehr wichtig finde, ist, dass man sich vorab, also wirklich vor dem Rennen, länger vor dem Rennen, also sehr intensiv mit der Zielsetzung beschäftigt. Also diese Frage, sie zu stellen und da wirklich auch aufzuschreiben, warum mache ich das eigentlich? Warum fahre ich damit? Damit man dann bei einem Rennen in einer Tiefphase nicht in die Situation kommt, sich selber zu fragen, warum tue ich mir das an? Weil ich glaube, wenn man sich während dem Rennen diese Sinnfrage stellt, dann wird es richtig schwer, sie da wieder zu motivieren und sie da wieder rauszuholen, um weiterzumachen. Mir geht es zum Beispiel öfter so, dass ich mir denke, es ist gerade alles ziemlich scheiße, mir tut das oder das weh, aber dann kann ich mir immer noch mein Ziel herholen, warum mache ich das eigentlich? Was, finde ich, auch sehr gut hilft, ist Visualisierungen, dass man auch wirklich das trainiert, sich bestimmte Situationen ganz intensiv mit allen Sinnen vorzustellen, zum Beispiel jetzt den Zielanlauf oder einen schönen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder irgendwelche anderen schönen Momente im Rennen. Und was auch super hilft, finde ich, ist den Fokus auf was anderes zu lenken. Angenommen, es tut jetzt gerade das linke Knie weh, dass man den Fokus dann entweder auf anderes Körperteil oder auf die Umgebung lenkt und sich so einfach selber ganz gut ablenkt. Und ja, man bei Supported Ultracycling-Rennen, da hat man es von dem her einfacher, weil man das Team ja hat, die auch ja immer mit einem reden können, einen ablenken können. Sonst, ja, finde ich, kann man sich auch mit Musik beispielsweise, Podcasts sehr gut ablenken und auch wieder aus einer Tiefphase gut rausholen.
Also das ist doch ein unglaublich schönes Rennen. Ich finde es ein besonderes Rennen. Was macht für dich die Faszination aus von dieser Race Around Austria Challenge?
Also mich hat am meisten gereizt an der Geschichte, dass das mal unsupported war. Da ist auch wieder das Thema Nachhaltigkeit natürlich mehr gegeben, als wenn dann 560 Kilometer ein Auto hinter einem nachfährt. Was ich auch einmal im Jahr mit meinem Gewissen vereinbaren kann, weil ich ja sonst alles mit dem Fahrrad fahre und kein Auto habe. Aber es ist natürlich trotzdem schöner, wenn man weiß, man fährt das alleine und dass man da komplett auf sich alleine gestellt ist. Also das ist schon cool. Man muss sich da aus jedem Tief selber rausholen. Man muss sich selber um die Verpflegung kümmern. Man darf keine Hilfe von außen annehmen. Das heißt, man hat jetzt niemanden dabei, der einem das Wasser reicht, der einen das Essen reicht, der einen anfeuert, der einen sagt, hey, komm, das schaffst, oder komm, der letzte Anstieg. Man muss sich halt selber bei Laune halten und das gelingt mir, glaube ich, ganz, ganz gut bei so langen Fahrten. Mir ist auch nie langweilig, also wenn man da, also ich habe 22 Stunden braucht, also knapp über 22 Stunden. Ich muss sagen, in die 22 Stunden war man nicht eine Minute langweilig am Fahrrad. Da geht einem so viel durch den Kopf, man weiß das meiste nachher gar nicht mehr, aber Fahrt war es trotzdem nicht. Manchmal hat man irgendeinen Ohrwurm, den summt man dann die ganze Zeit vor sich hin, aber ja, wie gesagt, man kann sich da eigentlich ganz gut bei Laune halten.
Bist du zufrieden mit deiner Platzierung? Es ist dann worden der Platz?
Es ist jetzt der 8. Platz worden. Muss ehrlich gesagt sagen, für das, wie locker ich an die ganze Geschichte rangegangen bin, bin ich überaus zufrieden mit dem Ganzen. Ich habe auch gesehen also ich wollte mir es eigentlich zuerst gar nicht anschauen, haben wir es aber jetzt vor dem Gespräch dann doch ein bisschen angeschaut, die Zeiten von den anderen Fahrern.
Wie viel haben gefinisht?
Ich glaube, gefinisht haben es 27 Teilnehmer. Auf das habe ich dann gar nicht geschaut. Ich habe dann eher geschaut auf die Durchgangszeiten von den anderen und von mir und habe gesehen, dass ich die ersten grob 70 Kilometer war ich der Schnellste. Dann war ich bis zu den Magenproblemen mit der drittschnellsten Zeit unterwegs. Dann habe ich mich noch so irgendwo so bei Platz 7, 6, 7 gehalten bis zur Schlafpause und dann war ich 15. 14. 15. Ab dem Zeitpunkt, wo ich mein Schläfchen gemacht habe, ist dann auch wieder bergauf gegangen mit der Platzierung und habe dann eigentlich Stück für Stück die anderen wieder eingeholt und überholt. Und ich habe dann auch die Zeiten verglichen mit den ersten, die letzten Durchgangszeiten. Da war man eigentlich ziemlich gleich schnell. Das heißt, da hätte man nicht viel abgenommen, was ich halt gesehen habe. Aber wie gesagt, ich war relativ unvorbereitet. Ich habe mich 2 Tage vor dem Start angemeldet. Ich habe mir am Abend vor dem Start, habe ich mir mal ganz kurz die Strecke angeschaut, damit ich mal anschauen kann, wo man eventuell Wasser auffüllen kann und wo man eventuell was kaufen kann zum Essen. Ich habe halt insgesamt 2 Stunden bisschen was Stehzeit gehabt. Zum Vergleich, der 5. Platzierte, bei dem habe ich es mir auf Strava anschauen können, der hat 50 Minuten Stehzeit gehabt. Also wenn ich da die Stunde 10, was ich länger gestanden bin, rausrechne, wäre ich allein schon deswegen 5. gewesen. Wenn man dann noch den Rest optimiert, also da weiß ich, da könnte ich, wenn ich es wirklich drauf anlege, ganz vorne mitfahren.
Wo gibt's noch was rauszuholen für dich?
Ja, ich trödel dann bei die Stehzeiten. Also im Ennstal bin ich bei einer Tankstelle zugefahren, wie die dann wieder geöffnet gehabt haben. Bin da reingegangen, haben wir dann einmal gemütlich was zum Essen gekauft, damit ich auch Kleingeld habe für einen Kaffeeautomat, haben wir dann in aller Ruhe einen Kaffee runterdrückt. Dann hat mich die Angestellte auf der Tankstelle angesprochen drauf, was wir da eigentlich gerade machen, ne? Weil da war ich anscheinend nicht der Erste, was bei ihr war. Dann habe ich ihr noch erklärt, was wir da gerade machen, was das für Rennen ist und wie das funktioniert. Also damit der noch plaudert, also da hätte ich auch locker 5 Minuten Zeit sparen können bei dem Stopp. Mein Kaffee habe ich dann schon im Fahren getrunken und mein Essen dann im Fahren gegessen, das ist eh klar. Aber der Stopp selber, da hätte man eigentlich jeden Stopp halbieren können vor der Zeit, glaube ich. Also ich habe mir 2-mal einen Kaffee geholt. Das hat 2-mal relativ viel Zeit gekostet, weil das Tankstellen war, also die zweite Tankstelle war dann sehr stark frequentiert. Die Leute vor mir halt ewig gebraucht haben, aber ja, die haben halt auch Zeit gehabt, ne, ein bisschen mehr wie ich.
Wo geht im Training noch was?
Boah, im Training geht sicherlich noch einiges. Ich fahre jetzt dann seit einem Monat mit Herzfrequenz. Ich bin davor alles nach Körpergefühl gefahren. Da kann ich über die Herzfrequenz mehr Struktur reinbringen ins Training. Ich glaube, dass ich mein Training noch einmal ein bisschen optimieren werde im Punkto Intervalle fahren, weil ich bin zwar jetzt von der Grundlagenausdauer ganz gut unterwegs, aber ich bin halt weder endschnell noch sprintstark. Das habe ich mir ziemlich gut wegtrainiert. Also das geben die Muskeln nicht her. Da kann ich sicher noch einiges rausholen. Gewichtsmäßig schaut es heuer auch schlecht aus. Da bin ich weit über dem, was ich letztes Jahr gewogen habe. Das schleppt man halt auch alles am Berg mit drauf. Da geht sicher noch einiges.
Jetzt wieder zu Elena. Ich habe die Elena gefragt, wie sie schafft, sie immer wieder fürs Training zu motivieren. Ja, es gibt ja natürlich vor allem bei Hobbysport oder bei Amateursportlern immer wieder die Phasen, wo der Alltag einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt und man dieses Training einfach nicht mehr reinquetschen kann. Elena, wie motivierst du die regelmäßig wieder für dein Radtraining?
ich finde es tatsächlich oft gar nicht so einfach, dass man sich nach einem langen Arbeitstag, wenn alles gerade viel ist, wenn der Alltag einfach gerade viel ist, sich dann noch motiviert zum Training. Ich glaube, das kennen wir alle, die keine Profisportler sein. Oft einmal muss man das Training irgendwie in seinen Alltag einbauen und nicht umgekehrt. Aber ich finde, was einfach sehr, sehr wichtig ist, ist und als Basis einfach ist für den Sport, ist, dass man eine sehr große Leidenschaft hat und dass man einfach diese Freude dabei hat, weil sonst wird man wahrscheinlich nicht richtig gut drin werden und ja, wird man das auch nicht so lange durchhalten. Diese ständigen Trainings quasi und diese Vorbereitung auf Rennen, die ja schon sehr intensiv sein kann. Man sollte wirklich so seinen eigenen Weg finden. Also man sollte sie oft einmal irgendwie ein bisschen reflektieren, auf sein Bauchgefühl hören und sie nicht zu viel reinreden lassen von so allgemeinen Aussagen wie, das muss man so machen, damit man besser wird. Weil vieles funktioniert für andere sehr gut, aber vielleicht auch für einen selber nicht. Und für mich beispielsweise ist es trotz einem sehr strukturierten Trainingsplan dann auch andere Sachen einzubauen, wie zum Beispiel ja in der Rennvorbereitung auch Bikepacken zu gehen einmal eine Woche oder im Winter ein paar Grundlageneinheiten mit Langlaufen oder mit Laufen zu ersetzen. Was zum Beispiel Sachen sein, die jetzt sicher von der reinen Trainingslehre anders besser wären, was mir aber für den Kopf einfach extrem viel bringt und mir hilft da im Kopf frisch zu bleiben und einfach auch motiviert zu bleiben fürs Training. Und ich glaube, dass man, wenn man da so seinen eigenen Weg gefunden hat, dass das oft mehr hilft, als vielleicht noch das ein oder andere Watt rein an Watt rauszuholen, quasi an Leistung.
Ansonsten vielleicht muss ich auch einsehen, dass man mehr Ruhetage braucht im Training. Oder zumindest so ganz, ganz lockere Roller, so wie jetzt nach dem Rennen am nächsten Tag bin ich gefahren. 66 Kilometer Runde, so meine Hausrunde, über die Rosalia drüber, super schöner Anstieg bei uns und bin das halt mit einer Herzfrequenz von durchschnittlich 100 Schläge gefahren. Und habe auch geschaut, dass ich bergauf nicht viel mehr wie 110 Schläge habe. Und ja, solche Ruhetage braucht es halt auch einfach für den Körper. Und ich glaube, wenn ich mir an das alles halt, dann bin ich nächstes Jahr sicher noch stärker. Und im Winter werde ich jetzt das Rad auf jeden Fall stehen lassen am Wochenende. Das Rennrad zumindest. Und mehr laufen gehen. Einfach um ein bisschen Flexibilität in das Ganze zum Reinbringen und halt andere Muskelbereiche auch in die Beine und im Körper zum Ansprechen.
Was bedeutet Sport für dich eigentlich in deinem Leben? Wie wichtig ist der?
Ja, der Sport ist unheimlich wichtig geworden. Also ich habe als Kind habe ich früh zum Fußballspielen angefangen im Verein, bin danach in die Sportschule gegangen, also so Sporthauptschule gegangen. Dann mit dem Beginn vom Arbeiten mit 15 war es eigentlich komplett vorbei mit Sport. Da habe ich keinerlei Bewegung mehr gemacht, bis ich dann 33 ungefähr geworden bin. Da habe ich dann so ein bisschen Calisthenics gemacht, also so mit dem eigenen Körpergewicht und zusätzlich ein bisschen mit die Hanteln rumgeschupft. Das war mehr für die Optik, also da habe ich mich ziemlich aufblasen gehabt. Da habe ich dann relativ schnell einen 40er Oberarm gehabt. Gott sei Dank sieht man das jetzt nicht mehr, weil das wäre wieder Gewicht am Fahrrad, was man nicht brauchen kann. Das war aber so eben für die Optik, das hat nie so Überhand genommen. Und das Radfahren, das hat halt süchtig gemacht und das ist eigentlich das Wichtigste jetzt geworden. Ja. Also neben Familie ist der Sport das Wichtigste, was gibt. Da kann man so viel rausholen und tut seinem Körper so viel Gutes und gibt ihm so viel zurück.
Würdest du es sportsüchtig bezeichnen?
Absolut, ja. Also ohne merke ich, dass ich mich nicht wohlfühle. Unrund wert und unruhig wert. Es war in der Zeit, jetzt in der Woche, wo ich nicht fahren konnte, bis auf die ersten zwei Tage, wo ich so niedergeschlagen war, hat es keinen Tag gegeben, wo ich ruhig sitzen habe können. Also ich habe immer irgendwas machen müssen. Also das war furchtbar.
Hat diese ich nenne es jetzt mal Diagnose oder dieses nicht starten dürfen beim Racer und Austria, hat diese Geschichte jetzt irgendwie deinen Zugang ein bisschen geändert zum Sport? Siehst du das jetzt? Nimmst jetzt vielleicht ein bisschen Gas raus, siehst das weniger verbissen, was macht das mit dir?
Ja, also ich habe auf jeden Fall dadurch gemerkt, dass man mehr Ruhezeiten braucht. Also ich habe dann auch relativ schnell überlegt, ob ich nicht meinen Strava-Account löschen soll, weil ich habe auch gemerkt, dass das ziemlich Druck reinbringt, weil man sich halt permanent mit x anderen vergleicht und man darf halt eins nicht vergessen dabei, man sollte es auch nüchtern betrachten, weil bei diesen Segmente weiß man nie, was war da für eine Situation gerade. Das heißt, hat derjenige Windschatten von einem Auto gehabt? Hat der den Rückenwind seines Lebens gehabt? Ist der nur die 5 Minuten dort Vollgas gefahren und hat danach nichts gemacht? Ja, das vergisst man dann aber während dem Fahren. das bringt unheimlich viel Druck rein und den braucht man sich nicht machen. Wir sind Hobbysportler und es soll in erster Linie einen Spaß machen. Darum glaube ich auch, dass diese unsupported Rennen der Weg sind. Da geht es einfach mehr um das Abenteuer, was man da lebt.
Und die Elena Roch hat jetzt nur ein paar Anfängertipps für uns, für jeden oder jeder, die sich für diesen Sport interessiert und sagt, ich würde meinen Horizont im Radsport gerne ein bisschen erweitern. Verrat uns die Elena nur ein paar Tipps. Und ihr könnt die Elena unterstützen. Die Elena möchte nämlich heuer beim Race Across America starten. Das ist eine wahnsinnig teure Angelegenheit, wo man im Vorfeld einfach viel Budget braucht. Und auf gofundme.com, der Link steht dann unten in den Shownotes, kann man die Elena dabei unterstützen. Sie hat jetzt Stand heute schon 12.600 Euro gesammelt. Das Spendenziel sind insgesamt 15.000 Euro. Also das wird sie absolut knacken. Darüber hinaus macht die Elena auch immer wieder Vorträge. Ist heuer auf einer kleinen Vortragstour unterwegs, wo sie über ihre Erfahrungen im Ultracycling-Sport berichtet und bietet auch Workshops an. Sie arbeitet als Mentaltrainerin. Klickt euch mal durch auf ihrer Homepage. Gibt es viel spannende Dinge zu finden. Und jetzt hören wir mal rein, welche Tipps sie für Anfänger und Anfängerinnen hat.
Ja, also der wichtigste Tipp, den ich geben kann, ist einfach mal machen. Das hört sich ziemlich banal an, aber sobald man anfängt, lang drüber nachzudenken, das zu zerdenken, dann kommen oft Selbstzweifel und man fängt an zu grübeln. Man denkt sich, bin ich überhaupt gut genug, schaffe ich das überhaupt? Und oft sagt dann das Bauchgefühl ganz gut, wenn es richtig kribbelt, dann sollte man das auch einfach ausprobieren. Und sie auch von anderen Leuten, die vielleicht da ja nicht so sie intensiv mit Ultracycling beschäftigen, sollte man sie nicht zu viel sagen lassen, weil eben oft sagt einem das Bauchgefühl und weiß man selber was man unbedingt ausprobieren möchte. Und ja, vieles am Ultracycling-Rennen muss man einfach ausprobieren und da einfach die Erfahrung machen, gerade wie es mit dem Thema Schlaf ausschaut. Da weiß man oft einfach nicht, wie man reagiert, wie es mit der Ernährung ausschaut. Ich meine, ernährungstechnisch kann man vorher schon auch im Training viel probieren. Also zum Beispiel möchte ich mich eher nur flüssig ernähren oder ist es vielleicht auch gar nichts für mich und brauche ich zwischendurch oder hauptsächlich auch was Festes. Das kann man im Training ganz gut ausprobieren. Ein Tipp, der mir noch einfällt, ist am Anfang eines langen Rennens nicht zu überbasen. Weil es gibt oft viele, die sehr schnell wegstarten und da ist, glaube ich, wichtig, dass man quasi bei sich bleibt, sein eigenes Rennen fährt und sie da nicht in dem ganzen Adrenalin mitreißen lässt und zu schnell startet, weil das büßt man dann im Normalfall danach. Und wenn man sich gut einteilt und auch am Anfang im Grundlagenbereich bleibt, dann geht es normalerweise sehr lang, sehr gut. Und sonst kann ich einfach nur sagen, ganz viel Spaß haben dabei und das genießen, dass man so Erfahrungen machen kann, weil es immer ein sehr cooles Abenteuer ist, sehr coole Erfahrung ist, auch da in der Nacht zu fahren und sowas zu erleben, zu sehen, zu was man eigentlich fähig ist, was man sich oft vorher einfach gar nicht zutraut hat. Und das ist schon richtig, richtig cooles Gefühl.
Bin mir auch ziemlich sicher, dass ich heuer an einem langen Wochenende noch einmal mein Lastenrad packen werde und einmal versuchen werde, mit dem Hund, mit dem Zelt zum Fortfahren für 2-3 Tage. Sicherlich geht es da auch darum, dass ich Distanz mache, aber halt in erster Linie ums Erlebnis. Geht nicht ums letzte bisschen Performance. Also das kann man auch fast nicht machen, wenn man Vollzeit arbeitet. Das kann man machen, wenn man Zeit hat.
Und die Gesundheit ist halt dann doch das Wichtigste. So ehrlich muss man auch sein, ja.
Absolut, ja. Und es geht auch der Sport nicht ohne Recovery. Also man braucht seine Ruhephasen. Die hat man halt nicht, wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet und 25 Stunden die Woche trainiert. Das bleibt auf der Strecke, ja. So ehrlich muss man sein. Bleibt vieles auf der Strecke. Also im Sommer über vereinsamt man bei so viel Training plus Job.
Gibt es sowas wie Einsamkeit für dich? Also ich kenne das auch aus meinem Trainingsalltag. Wenn man halt ein Ding, sei es jetzt ganz egal, was es ist, aber nehmen wir mal zum Beispiel den Sport, wenn man dann das ernsthafter betreibt und zu trainieren beginnt, dann hat man vielleicht gewisse Vorgaben, Vorstellungen, wie möchte ich meinen morgigen Tag gestalten, was dann unweigerlich dazu führt, dass man vielleicht jetzt nicht mit wem anderen fährt, weil der wahrscheinlich eine andere Zeit und andere Pläne hat und man die meiste Zeit dann allein unterwegs ist. Gibt es sowas wie Einsamkeit für die?
Ja, gibt es sicherlich, aber nicht so, dass mich stört. Also es merkt man in dem Moment nicht, weil man macht ja trotzdem was Spaß macht. Man merkt es dann erst immer so wenn man dann so zurückdenkt und sich denkt, boah, wann hat man denn das letzte Mal sich irgendwo gemütlich mit wem zusammengesetzt, auf einen Kaffee zum Beispiel, ja? Und wenn das einmal länger zurückliegt, wie so 3 Wochenenden, denkt man sich, naja, vielleicht sollte man doch auch einmal wieder was machen, was normale Menschen machen, ne? Das macht man ja auch, weil es schön ist und weil man es gern macht, ne? Ja, das bleibt halt schon extrem auf der Strecke, ne? Man findet halt selten jemanden, der denselben Trainingsplan hat wie einer selber, ne? Also man findet zwar Leute, die gleich stark sind, aber der hat halt auch ein anderes Programm, ne? Der ist am Vortag vielleicht härter gefahren, dann hat der seinen Ruhetag, dann passt das halt selten zusammen. Und es ist auch beim Radfahren fast angenehmer, wenn man allein unterwegs ist.
Inspirierende Geschichte. Find das total interessant, das zu verfolgen, wie du das angehst, ja, mit welcher Disziplin und Kontinuität du da unterwegs bist am Rad. Freut mich nicht, dass du Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich habe ein paar interessante Dinge mitnehmen können. Vor allem den Umgang mit, wenn es einmal nicht so läuft, ja, wie kann man das dann sozusagen transformieren in ein cooles Ding, weil du hast halt dieses Race Around Austria, der Start war nicht möglich, offensichtlich körperlich. Du hast ja dann nach ein bisschen Bedenkzeit die Tür wieder aufgemacht für eine andere coole Gelegenheit und hast gesagt, okay, dann fahre ich halt ein Rennen, das quasi für mich nochmal kleiner ist. Für alle anderen Normalsterblichen ist es eher Wahnsinn, das kann das eigene Erfahrung sagen. Fahrst das mehr oder weniger ein bisschen auf gemütlich und wirst solider Achter, ja. Also Hut ab davor. Cool, spannend, wie du das erzählst. Sag vielen Dank fürs Gespräch. Vielleicht sprechen wir irgendwann wieder, wer weiß, ja. Würde mich freuen.
Ja, ich danke auch, dass ich es erzählen habe dürfen, ja.